geht es Ihnen jetzt?
Gut. Mit so vielen interessanten Fragen geht es mir gut.
Willkommen zur Bundespressekonferenz an diesem Freitag. Wir haben heute zu Gast die Bundeskanzlerin Angela Merkel und freuen uns darüber. Die Bundeskanzlerin ist heute zum 24. Mal unser Gast und bereit, ihre Fragen zu beantworten. Sie wird ein kurzes einleitendes Statement halten. Ich würde darum bitten, danach sich zu melden, wenn Fragewünsche bestehen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und ich würde darum bitten, sich heute auf eine Frage zu beschränken, gegebenenfalls eine Nachfrage zu stellen, damit wir möglichst vielen Kollegen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Und damit gebe ich das Wort an die Bundeskanzlerin.
Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich erstmal bei der Bundespressekonferenz für die Einladung und sage, dass ich sie sehr gerne angenommen habe. Es ist ja schon eine Tradition, dass vor oder nach der Sommerpause ich bei Ihnen zu Gast bin. Diese Woche war recht ereignisreich. Sie begann mit einer aus meiner Sicht wirklich guten Nachricht für Europa, nämlich dass Ursula von der Leyen gewählt wurde vom Europäischen Parlament als Präsidentin der Europäischen Kommission. Und das ist einerseits so, dass wir aus der Perspektive Deutschlands stolz darauf sein können, dass nach über 50 Jahren jetzt wieder ein Deutscher, in diesem Falle eine deutsche Kommissionspräsidentin ist. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Kommission und ich bin sehr froh, dass es gelang, einen Konflikt zwischen den Institutionen zu vermeiden, weil Europa handlungsfähig sein muss. Und Europa handlungsfähig sein zu lassen, bedeutet eben auch, dass wir keine Zeit verstreichen lassen dürfen und dass es deshalb gut ist, dass wir rechtzeitig noch vor der Sommerpause eine Personalentscheidung haben, die es jetzt auch erlaubt, dass die zukünftige Kommission in Ruhe zusammengestellt werden kann. Und dass wir auch im Blick auf den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union keine Unsicherheiten haben, aber auch, dass wir in der Sache weiterarbeiten können. Denn es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen außenpolitischer Art, wenn ich nur die Stichworte Iran oder auch Ukraine nenne. In Fragen der Migration muss Europa handlungsfähiger werden und Europa muss in Fragen des Klimaschutzes sein Gewicht in die Waagschale werfen. Insofern also sehr wichtig. Ursula von der Leyen, das Amt als Bundesverteidigungsministerin, wird in Zukunft von Annegret Kramp-Karrenbauer wahrgenommen. Ich freue mich auch über diese Personalbesetzung, denn hier zeigt sich, dass wir, glaube ich, wieder eine sehr gute Verteidigungsministerin haben werden. Und damit konnte auch das Verhältnis von Frauen und Männern im Kabinett gewahrt werden, was mir ja auch sehr wichtig war. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine erfahrene Persönlichkeit. Sie hat viele Ministerämter im Saarland wahrgenommen. Sie war 7 Jahre Ministerpräsidentin und als Parteivorsitzende zeigt sich damit auch, dass sie das politische Gewicht für dieses Ressort mit einbringt, was natürlich auch sehr wichtig ist und deutlich macht, dass die CDU und damit auch die Union für Sicherheit und Verantwortung auch im Außenbereich stehen. Noch einmal zurück zum Thema Klimaschutz, was uns in Europa beschäftigt, was aber auch uns national beschäftigt. Wir wissen, dass wir Mühe haben oder wahrscheinlich nicht die Verpflichtung einhalten werden bis zum Jahr 2020, die wir uns gesetzt haben. Umso wichtiger ist es für die Bundesregierung, die Verpflichtungen für 2030 einzuhalten. Und dafür brauchen wir rechtliche Rahmenbedingungen. Gestern hat das Klimakabinett noch einmal getagt und sich mit den Gutachten befasst, auch in Anwesenheit zweier Gutachter, die erstellt wurden, über die Frage, wie kann man am besten die Klimaschutzziele erreichen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man sie erreicht im nächsten Jahrzehnt, 2030, sondern dass man im nächsten Jahrzehnt auch Jahr für Jahr sein Budget nicht überbeansprucht. Wir haben in Jahresscheiben zugeteilte CO2-Emissionen für Deutschland. Und wir haben uns mit dem sogenannten Nicht-ETS-Bereich befasst, also der nicht dem Zertifikatehandel unterliegt. Und hier geht es um die Frage, nicht nur, ob wir die Ziele erreichen, sondern wie wir sie volkswirtschaftlich am effizientesten erreichen und so, dass wir die Gesellschaft auch weitestgehend mitnehmen können auf diesem Weg. Und das hat uns gestern sehr stark beschäftigt. Wir haben uns verpflichtet, 55% CO2 zu reduzieren im Blick auf unsere CO2-Emissionen im Jahre 1990. Wir wollen hier die Entscheidungen am 20. September im Klimakabinett treffen. Das wird rechtzeitig sein vor dem großen Gipfel, den der UN-Generalsekretär Antonio Guterres eingeladen hat, um hier mit den Staaten über das Pariser Abkommen zu sprechen. Und wir haben uns auch des Weiteren verpflichtet mit der Mehrzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass wir Klimaneutralität bis zum Jahre 2050 erreichen wollen. Auch das wird uns noch vor große Herausforderungen stellen. Wir haben im Zusammenhang mit dem Thema Klimaschutz zwei Themen auf der Tagesordnung, die von großer Bedeutung sind. Das eine ist der Ausstieg aus der Kohle im Blick auf die Verstromung. Das betrifft zum einen die Braunkohle. Hier hat die Kommission, die sich mit dem Ausstieg befasst, uns das Enddatum spätestens 2038 gegeben. Hier geht es jetzt um die Umsetzung der Verpflichtungen, die die Bundesregierung auch eingegangen ist in Bezug auf die Länder, die Braunkohleabbau haben. Und hier werden wir im August, September ein Gesetz vorlegen, das diesen Strukturwandel dann auch beschreibt. Und wir müssen bis zum Jahresende dann auch die Planungen verändern im Blick auf die Energiesicherheit und die Energieversorgung in Deutschland. Das zweite Thema, auch mit dem Klima sehr stark verbunden, ist das Thema des Waldes. Wir haben sehr, sehr große Waldschäden. Sie wissen, dass der Wald als Senke im Bereich des Klimaschutzes funktioniert. Und im Augenblick haben wir eben sehr große Probleme mit der Erhaltung unserer Waldsubstanz. Tausende von Waldbauern sind davon betroffen. Und deshalb werden wir gerade auch im Rahmen unseres Energie- und Klimafonds das Thema der Wiederaufforstung auch als eine große Aufgabe sehen. Für die Erreichung der Ziele 2030 will ich sagen, kann man noch nicht die Details sagen, aber das, was uns die Gutachter sagen und was ich deshalb auch richtig finde, ist, dass der effizienteste Weg zum Erreichen der Ziele eine Bepreisung von CO2 ist. Aber das bedeutet dann auch, dass wir im Gegenzug die soziale Ausgewogenheit beachten müssen. Das heißt, wir wollen nicht mehr Geld einnehmen als Staat, sondern wir wollen einfach die Anreize anders setzen. Und das heißt Bepreisung von CO2, um CO2-Emissionen möglichst zu vermeiden. Wir haben als Bundesregierung, das ist mir sehr wichtig, in ein zweites großes Thema, das ist Forschung und Entwicklung und das auch im Blick auf die Digitalisierung und die Herausforderungen der Digitalisierung. Der Bundesforschungsministerin ist es gelungen, mit den Ländern die großen Pakte über die Forschung und die Hochschulpolitik zu vereinbaren bis zum Jahre 2030. Da haben wir Berechenbarkeit jetzt, also 120 Milliarden Euro bis 2030 von Bund und Ländern für den Pakt für Forschung und Innovation. Und wir haben einen Digitalfonds aufgelegt. Wir haben den Digitalpakt Schule abgeschlossen. Wir haben eine nationale Weiterbildungsstrategie verabschiedet. Und wir haben die Möglichkeit, auch die digitale Infrastruktur für den öffentlichen Bereich zu verbessern. Das heißt, alle Dienstleistungen, die der Bürger in Anspruch nimmt, auch in Zukunft mit einem Verwaltungsportal, einem Portalverbund von Ländern und Kommunen bis Ende 2022 abzuschließen. Das wird hohe Zeit, aber wir haben uns voll dieser Frage gewidmet. Wir sehen, dass wir nach 10 Jahren Wachstum jetzt eine etwas schwierigere Phase haben mit geringerem Wachstum. Das ist für uns Ansporn, nicht nur in den Bereichen Forschung und Entwicklung weiterzumachen, sondern natürlich auch einerseits die Binnenkonjunktur anzukurbeln. Das ist etwas, wozu wir immer wieder aufgefordert wurden. Das zeigt sich in der Entlastung von Familien mit 35 Milliarden Euro für Kindergelderhöhung, Steueranpassungen. Die paritätischen Beiträge zur Gesundheitsversicherung spielen hier eine Rolle. Der Mindestlohn konnte jetzt angehoben werden 2019 und wird es auch 2020. Wir haben das Baukindergeld eingeführt, ein Wohnraumpaket gemacht. Wir haben das Wohngeld reformiert, ganz wichtig für automatische Anpassungen auch in der Zukunft. Und wir haben die Berufsbedingungen in der Pflege sehr stark verbessert und die Rente stabilisiert mit Haltelinien für die Rente bis 2025 und auch Verbesserung der Mütterrente und der Erwerbsunfähigkeitsrente. Aber es liegen noch viele Aufgaben vor uns. Deshalb wird der Herbst auch sehr arbeitsreich sein. Nachdem wir den Abschlussbericht der Kommission vergleichbare Lebensverhältnisse in Deutschland durch ein Eckpunktepapier der Bundesregierung sozusagen zu einem Zwischenabschluss gebracht haben, werden wir darüber mit den Ländern diskutieren im Herbst. Wir müssen das Wohnraumpaket, ein zweites Wohnraumpaket auf den Weg bringen. Wir werden im Frühherbst schon einen Gesetzentwurf haben zum Abbau des Solidaritätszuschlags mit 90% der Bürgerinnen und Bürger, die dann keinen Soli mehr zahlen werden. Und wir brauchen ein weiteres Bürokratieentlastungsgesetz. Wir brauchen Antworten auf die Frage der Rente insgesamt, hier insbesondere auch der Rente für diejenigen, die 35 Jahre gearbeitet haben und sozusagen eine Grundrente bekommen sollen. Und hier stehen also vor der Koalition noch eine Vielzahl von Aufgaben. Ich glaube, wir haben aber, wenn man sich die letzten Wochen anschaut, auch mit den Gesetzen zur Zuwanderung, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit vielen rechtlichen Rahmenbedingungen gezeigt, dass wir handlungsfähig sind, obwohl wir zum Teil große Meinungsverschiedenheiten auch überbrücken müssen. Denn wir sind drei Parteien, die die Koalition tragen. Und das liegt in der Natur der Sache. Herzlichen Dank.
Danke dafür. Dann kommen wir jetzt zu Ihren Fragen. Die erste Frage hat Frau Mayer.
Hier hinten. Guten Morgen, Frau Bundeskanzlerin. Ich habe eine Frage. 300 Meter von hier findet ja gerade die Demonstration von Fridays for Future statt. Da demonstrieren jetzt tausende Schüler seit Monaten für eine durchgreifende Klimapolitik. Sie sprachen gerade von der Umsetzung der Verpflichtungen und Bepreisung des CO2-Ausstoßes. Das klingt ein bisschen vage. Und das Klimakabinett ist ja auch gestern quasi ohne Beschlüsse erstmal auseinandergegangen. Welche zeitnahen und wirklich konkreten Maßnahmen kann Ihnen die deutsche Bundesregierungschefin eigentlich zusagen, diesen jungen Menschen?
Naja, wir versuchen ja immer wieder deutlich zu machen, wie unser Zeitplan aussieht. Und das ist nicht vage, sondern der ist sehr klar getaktet. Wir werden am 20. September die Beschlüsse fassen, die notwendig sind, um sozusagen davon ausgehend dann ein Gesetzespaket zu verabschieden. Das heißt, da werden wir sagen, wie eine Bepreisung aussieht, ob es eine Bepreisung gibt. Ich plädiere dafür, dass wir neben anderen Maßnahmen auch eine Bepreisung haben werden. Welche Art wir sehen, welche Art des Sozialausgleichs wir sehen. Aber Sie verstehen sicherlich auch, dass das sehr wohl durchdacht sein muss. Das ist eine sehr umfassende Veränderung dann unserer Vorgehensweise. Und insofern muss das vernünftig auch nach allen Seiten abgeklopft werden. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Es muss klar werden, dass wir hier nicht eine Einnahmesituation für den Staat schaffen wollen, sondern dass wir auch Innovationen anreizen wollen. Es wird ja oft Bepreisung und Innovation gegeneinander gestellt. Das Gegenteil ist der Fall. Durch Bepreisung können Innovationen erzwungen werden oder nicht erzwungen, sondern sozusagen angereizt werden, denn Menschen haben dann Interesse daran, kohlenstoffarme Wege für die Realisierung bestimmter Dinge zu erreichen. Und bis dahin liegt noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Aber der 20. September wird hier ein sehr entscheidender Tag sein. Und ich glaube, die Schülerinnen und Schüler, denen kann man das sehr gut auch sagen, dass wir mit Hochdruck arbeiten, aber dass wir hier auch neue Wege gehen und diese neuen Wege natürlich durchdacht sein müssen, damit wir dann auch wirklich wissen, was wir tun und wie wir es tun und dass wir auch einigermaßen sicher sind, die Ziele dann zu erreichen. Wobei das natürlich auf 11 Jahre im Voraus immer auch bedeutet, dass man zwischendurch wieder schauen muss, wie sich die Dinge entwickeln.
Herr Rinke.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben eben... Sie haben eben von der konjunkturellen Eintrübung gesprochen. Ich hätte ganz gerne gewollt und dann aufgezählt, was die Bundesregierung bisher gemacht hat. Aber angesichts der Wirtschaftsdaten, der Entwicklung, der Risiken der Weltwirtschaft, wie radikal muss die Regierung denn bei der Halbzeitbilanz umdenken in Richtung Entlastung von Unternehmen und bei der Frage weiterer Sozialreformen, um gegen diese konjunkturelle Eintrübung vorgehen zu können?
Na, ich glaube, dass die konjunkturelle Eintrübung ja im Wesentlichen hervorgerufen ist, auch durch Unsicherheiten im globalen Handelsgefüge. Und deshalb liegt es natürlich als erstes mal auf der Hand zu versuchen, möglichst viel Verlässlichkeit auch in die Handelsbeziehungen zu bringen. Sie wissen, dass wir Mercosur jetzt abgeschlossen haben als ein großes Ereignis für den freien Handel. Wir wollen Handelsgespräche, das will die Europäische Union tun, mit den Vereinigten Staaten führen. Darin sehe ich eine sehr große Bedeutung. Und wir müssen auch weiter an der bis jetzt schleppend vorangehenden WTO-Reform arbeiten. Ich hoffe, dass die Handelsgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China doch auch Fortschritte machen. Denn auch da merkt man, dass auch der deutsche Außenhandel mit diesen Ereignissen natürlich in gewisser Weise verbunden ist. Zum Zweiten wird sicherlich die Einhaltung des Versprechens, dass wir den Soli für 90% der Zahler des Solidaritätszuschlages reduzieren, doch auch eine positive Wirkung auf den Binnenkonsum haben. Wir haben durch die Frage der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse natürlich auch eine ganze Reihe von Dingen, die sich, glaube ich, positiv auf die Stimmung auswirken. Wir werden noch einmal ein drittes Bürokratieentlastungspaket brauchen. Dem widme ich eine sehr große Bedeutung. Und wir werden sicherlich, wird der Finanzminister auch noch mal schauen, was man im Bereich von Unternehmenssteuer machen kann. Aber es wird jetzt hier keine große Unternehmenssteuerreform geben. Das ist nicht geplant, sondern es geht hier auch um die Frage von Familienunternehmen und Aktiengesellschaften. Also eine ganze Reihe von Dingen, die wichtig sind. Und vor allen Dingen ist für mich dann auch ganz, ganz wichtig, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass wir hier den Engpass, den wir an vielen Stellen schon in Deutschland haben, überwinden können. Und dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz muss nicht nur beschlossen werden, sondern wir werden im Herbst dann auch mit der Wirtschaft sprechen, wie wir dann auch wirklich das zum Vollzug bringen. Denn die Sorge der Wirtschaft ist ja, dass wir an vielen Stellen hier zu lange brauchen werden, dann, wenn wir Fachkräfte anwerben wollen. Und daran werden wir sehr detailliert arbeiten. Und insofern, glaube ich, sind das Dinge, die schon uns voranbringen. Wir haben dann noch ein Problem. Wir machen jetzt ja sehr viel im Wohnungsbau. Wir haben glücklicherweise auch die Sonderabschreibungen hinbekommen. Leider gibt es hier auch einen Fachkräfteengpass. Und hier werden wir mit der Bauwirtschaft auch nochmal sprechen müssen, wie wir verlässliche Rahmenbedingungen bekommen, bei denen dann auch mehr Leute im Baubereich eingestellt werden. Denn wir haben sehr viele fertig geplante Wohnungen, die gebaut werden könnten, aber wo leider die Kapazitäten im Augenblick nicht ausreichen. Also Fachkräfteengpass ist nochmal ein ganz großes Thema im Herbst.
Dann bleiben wir beim gleichen Mikro. Frau Hofmann hat die nächste Frage.
Frau Bundeskanzlerin, nach dem neuesten ZDF-Politbarometer liegt die Union wieder so bei 27-28% und ist damit nur ein Wimpernschlag von den Grünen entfernt. Das ist, seitdem Sie die Partei abgegeben haben, eigentlich nicht anders in den letzten Monaten. Bei Ihnen waren es noch 30%. Bereuen Sie es, den Parteivorsitz abgegeben zu haben?
Nein, bereue ich nicht. Das war ja eine sehr gut durchdachte Entscheidung, die auch in Verbindung zu sehen ist mit meiner Entscheidung 2021, nicht wieder anzutreten als Bundeskanzlerin. Ich glaube, die neuesten Zahlen sagen 28% und die Grünen sind doch dahinter. Trotzdem sind die Grünen zurzeit sehr stark. Das muss man einfach so akzeptieren. Das wirft natürlich dann für uns auch die Frage auf, in welchen Themenbereichen müssen wir besser werden und Antworten bringen. Und da glaube ich zum Beispiel, dass wir zeigen müssen, dass wir die Klimaschutzziele einhalten, trotzdem auf Innovation setzen, trotzdem auf wirtschaftlichen Fortschritt setzen. Also ich bereue das nicht, sondern ich kann aus meiner Perspektive aus meiner Funktion als Bundeskanzlerin ja meinen Beitrag leisten und Annegret Kramp-Karrenbauer leistet ihren Beitrag als Parteivorsitzende. Und ich glaube, wenn wir das ruhig weitermachen, dann werden wir auch wieder etwas bessere Umfragewerte haben.
Die nächste Frage hat Herr Stempfle.
Frau Bundeskanzlerin, bei der Seenotrettung gab es keine Einigung. Frage an Sie. Herr Seehofer kümmert sich ja darum. Herr Maas will ein Kontingentmodell. Herr Seehofer eher ein flexibleres. Welches finden Sie gut? Und Frau von der Leyen sagt, dass das EU-Ersteintrittsland nicht unbedingt für den Asylantrag zuständig sein muss. Auch da die Frage, wie Sie dazu stehen.
Also ich freue mich erstmal, dass der Bundesinnenminister jetzt auch auf der Innenministerkonferenz in Helsinki nochmal einen Versuch unternommen hat. Es gab ja schon zahlreiche, doch hier zu einer wenigstens von einigen Mitgliedstaaten getragenen Verteilung zu kommen. Denn die Seenotrettung ist für uns nicht nur Verpflichtung, sondern sie ist ein Gebot der Humanität. Und so wie ich Horst Seehofer verstanden habe, werden die Arbeiten auch fortgesetzt. Und es gibt durchaus, sagen wir mal, den Ansporn, bis dann zum nächsten Innenministerrat, der auf Malta, glaube ich, stattfindet, dann auch ein Ergebnis zu erzielen. Ich denke, dass die Vorstellungen von Heiko Maas und Horst Seehofer nicht so sehr weit auseinander liegen. Es geht eigentlich darum, dass wir nicht ad hoc bei jedem Schiff, was sozusagen nicht weiß, welchen Hafen es anlaufen soll, dass man nicht da bei jedem Schiff eine Einzellösung findet, sondern dass man einen zeitlich befristeten Mechanismus findet. Und dann kommt die Frage natürlich auf, wie funktionsfähig ist das Dublin-System? Und was Ursula von der Leyen gesagt hat, ist ja nur, dass sozusagen die ausschließliche Zuständigkeit des Landes, in dem die Flüchtlinge oder die Migranten ankommen, natürlich eine ganze Reihe von Fragen aufwirft, weil es immer wieder dieselben Länder sind. Und deshalb muss auch darüber gesprochen werden. Die Reform des Dublin-Systems liegt ja auch seit geraumer Zeit auf dem Tisch. Und ich freue mich, wenn die designierte Kommissionspräsidentin dann dieses Thema auch angehen möchte.
Dann gehen wir jetzt hier genau in die Mitte zu Frau Bärheide.
Ja, herzlichen Dank, Frau Merkel. Sie haben ja mit Jens Spahn nicht nur einen Kritiker, sondern auch einen sehr tüchtigen Gesundheitsminister in Ihrem vierten Kabinett. Das ist der fünfte Gesundheitsminister, den Sie erleben. Wie bewerten Sie denn mit ihm die Zusammenarbeit und auch im Vergleich mit den anderen Gesundheitsministern, die Sie erlebt haben?
Also ich arbeite sehr gut mit Jens Spahn zusammen. Er schafft eine Menge weg, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, was ist da? Weil erschließt sich mir die Komik nicht. Also er packt auch sehr heiße Eisen an, wenn ich mal daran denke, dass er zum Beispiel die Sache mit der Gesundheitskarte jetzt in Bewegung gebracht hat, indem er zum Beispiel den staatlichen Anteil auf 51% erhöht hat und damit auch die Mitwirkungsrechte verbessert hat. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe mich 2005, als er eine meiner ersten Amtshandlungen mit der Gesundheitskarte befasst und immer den Glauben an die Selbstverwaltung gehabt, dass das schon irgendwie werden wird. Und ich musste dann wirklich auch akzeptieren, oder war gar nicht schwer zu akzeptieren, ich war dankbar, dass er es auch so gesehen hat, dass er dann einfach jetzt mal da durchgegriffen hat. Er hat, wenn ich an die Pflichtimpfung jetzt für Masern denke, eben auch hier ein Baustein gesetzt, der sehr wichtig ist, die Diskussion über die Organspende. Also ich könnte eine Vielzahl von Dingen aufzählen, und da bin ich noch gar nicht bei der Pflege, wo ja nun auch sehr, sehr viel passiert ist. Und das Gesundheitsressort zusammen auch mit dem Familien- und Sozialministerium, gerade auch mit ihrer konzertierten Aktion Pflege, haben wirklich viel Bewegung in verschiedene Dinge gebracht. Nun gibt ihm auch der Koalitionsvertrag dazu die Möglichkeiten. Also es ist auch ein gutes Fundament dafür da. Und insofern arbeite ich sehr, sehr gut mit ihm zusammen. Und ich will jetzt nicht über andere Vorgänger richten, aber ich will nur sagen, im Augenblick ist eine Menge in Bewegung und das ist gut.
Die Kollegin neben Frau Bärheide.
Ja, Lisa Braun, Presseagentur Gesundheit. Frau Bundeskanzlerin,
hier. Ach, da, ist
hier ich muss mich so ein bisschen verstecken, ja, wegen des Mikrofons. Ja, ich habe eine Frage, welchen Einfluss haben denn Greta und Co. eigentlich auf Ihre Klimapolitik?
Sie haben uns sicherlich zur Beschleunigung getrieben. Also ich denke, es gibt zwei Dinge. Das eine ist, dass wir ja auch in Deutschland jetzt sehr außergewöhnliche Wetterverläufe haben, was die Menschen schon aufrüttelt und einfach auch zeigt, welche Schäden nicht handeln oder zu wenig handeln mit sich bringt. Zweitens gibt es die Tatsache, dass wir mit den bisherigen Vorgehensweisen zwar unsere Klimaziele 2010 erreichen konnten, aber nicht mehr die 2020. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen daran anders rangehen. Wir hatten ja schon vor Greta im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir ein Klimaschutzgesetz brauchen. Aber die Ernsthaftigkeit, mit der Greta, aber auch viele, viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht und dass ihre Lebensperspektive einfach eine weitaus längere ist, die hat uns schon nochmal dazu gebracht, auch sicherlich entschlossener an die Sache heranzugehen.
Danke.
Die nächste Frage, zwei Reihen davor, etwas weiter rechts, Herr Schimanski.
Ja, eine, Frau Bundeskanzlerin, eine Frage zum Thema Ursula von der Leyen. Vieles deutet darauf hin, dass Frau von der Leyen ja keine Chefin der EU-Kommission geworden wäre ohne Stimmen der polnischen Europaabgeordneten der PiS-Partei. Und ich wollte fragen, gab es eine Absprache diesbezüglich zwischen Deutschland und der polnischen Regierung? Und stimmt es, dass Herr Ciemiak nach Warschau gefahren sein sollen und da sich mit Kaczynski getroffen haben soll?
Also wir haben ja folgende Situation. Der Europäische Rat hat einstimmig mit einer Enthaltung die Nominierung von Ursula von der Leyen beschlossen. Und der Europäische Rat wird getragen besteht aus Regierungschefs, die eben sie tragende Parteien haben, so wie das auch in Deutschland ist. Und ich glaube, dass es da auch doch in den allermeisten Fällen, sage ich mal, sinnvoll ist, dann mit diesen Regierungschefs, die hier im Europäischen Rat ihre Zustimmung gegeben haben, auch darüber zu sprechen, was denn im Europäischen Parlament die Vertreter des Landes dazu beitragen können, dass der Wunsch des jeweiligen Regierungschefs dann auch umgesetzt wird, zumal es eben eine sehr einvernehmliche Lösung war. Und deshalb habe ich natürlich mit mit allen Regierungschefs darüber gesprochen, was ihre Abgeordneten beitragen können, um eine Wahl von Ursula von der Leyen im Parlament zu ermöglichen. Und so auch mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki. Und dass es auch über die Parteien noch Kontakte gegeben hat, halte ich auch für kein Unding. Sondern es heißt ja dann, Ursula von der Leyen hat ja ihr Arbeitsprogramm vorgelegt. Das ist transparent, das kennt jeder. Das haben auch die PiS-Abgeordneten gekannt. Und wie das Abstimmungsverhalten nachher im Einzelnen war, das unterliegt ja nun der Geheimhaltung. Das werden wir wahrscheinlich nie ganz herausfinden, außer bei denen, die gesagt haben, dass sie dagegen stimmen. Und da wird es dann wohl auch so gewesen sein.
Eine kurze Zusatzfrage. Es wird behauptet, dass ein Teil dieser Absprache war, dass die deutsche EVP-Abgeordnete damit helfen sollen, dass die polnische Kandidatin Frau Szydło Chefin eines Ausschusses im Europaparlament wird. Das hat nicht geklappt. Die polnische Regierung war sehr unzufrieden damit. Und Herr Kaczynski behauptet sogar, sie hätten sich bei Herrn Morawiecki dafür entschuldigt. Stimmt das? Gab es so eine Begegnung mit Herrn oder ein Telefonat mit Herrn Morawiecki?
Es gab ein Telefonat im Umfeld dieser zweiten Ablehnung und ich habe nach meiner Erinnerung, obwohl ich aus solchen Telefonaten nicht berichte, nur mein Unverständnis geäußert, gemessen an der parlamentarischen Situation in Deutschland. Wir haben eine ganz klare Situation, egal ob Opposition oder ob Regierung. Wir haben bestimmte Verfahren, nach denen werden Ausschussvorsitzende benannt. Das ist meistens das Dehont-Verfahren. Und dann werden auch Zuteilungen gegeben, wie viele Mitglieder in einem Ausschuss sind. Und da ist es in Deutschland, auch wenn ich das vielleicht persönlich eine ganz andere Haltung dazu habe, da bekommt auch die AfD einen Ausschussvorsitz. Und ich finde, das ist eine gute parlamentarische Tradition. Und jetzt einfach mit allen möglichen Mehrheitsverhältnissen die Menschen niederzustimmen aus Parteien, die man jetzt vielleicht politisch nicht so mag, halte ich für eine Arbeitsweise eines Parlaments, jedenfalls aus meiner Kenntnis des Deutschen Bundestages, für ungewöhnlich. Und das habe ich zum Ausdruck gebracht.
Wir bleiben beim gleichen Mikro, die Kollegin zwei Plätze daneben.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, Sie sind ja nun schon eine ganze Weile im Amt und sind es längstens noch bis 2021. Ich habe eher eine Grundsatzfrage. Was ist denn die Eigenschaft, von der Sie glaubten, dass Sie sie am meisten brauchen werden als Bundeskanzlerin? Und in Ihrer Erfahrung über 1,5 Jahrzehnte, was ist denn die Eigenschaft, die Sie am meisten dann tatsächlich gebraucht haben?
Ja, brauchen muss man einen realistischen Optimismus. Und Freude an dem, was man tut und auch eine Offenheit, immer wieder neue Situationen zu bewerten. Und das aus meiner Sicht Allerwichtigste ist, dass man immer neugierig auf Menschen bleibt. Also wir machen ja Politik für Menschen und diese Neugierde, dieses auch sich immer wieder freuen können, was Menschen auf den Weg bringen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das, was ich brauche, das war auch wichtig in der Vergangenheit.
Darf ich kurz nachfragen? Haben sich die Eigenschaften, die Sie brauchen, verändert, seit Sie auf der anderen Seite des Atlantik mit der Trump-Administration zu tun haben? Wie hat sich das
verändert? Nein.
Die nächste Frage hat Herr
die Eigenschaften halten in verschiedenen Situationen stand.
Die nächste Frage hat Herr Dels, auch hier vorne in der Mitte.
Ja. Frau Bundeskanzlerin, die schwarze Null ist ja so ein Markenzeichen Ihrer Regierung geworden. Jetzt haben sich ja in letzter Zeit doch die Vorzeichen weltwirtschaftlich ein bisschen geändert. Sie haben selbst die Schwächephase der deutschen Konjunktur genannt. Die ganzen Herausforderungen, Klima, Verteidigung. Wäre es da nicht doch an der Zeit, mal zu überlegen, ob man das Ziel der schwarzen Null eventuell aufgibt, zumal man ja momentan tatsächlich sich Geld leihen kann auf den internationalen Märkten zu Negativzinsen. Das heißt, man kriegt das Geld praktisch umsonst momentan. Macht da diese Politik eigentlich noch Sinn? Und wenn Sie jetzt sagen würden, nein, das kommt für Sie nicht mehr in Frage, weil das war halt Ihre Politik, würden Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger möglicherweise nahelegen, doch mal die Politik zu überdenken?
Also, ich halte mich definitiv sowieso mit den Hinweisen auf meine Nachfolgerinnen oder Nachfolger sehr zurück. Aber das steht ja heute auch nicht an. Ich glaube, dass die Politik des ausgeglichenen Haushalts richtig ist. Sie hat uns jetzt dahin geführt, dass wir auch die Schuldenziele des Maastricht-Vertrages, also weniger als 60% Gesamtverschuldung, einhalten können. Und ich glaube, für Deutschland ist das von besonderer Bedeutung, weil wir eine demografische Entwicklung haben, die sehr viel kritischer ist im Blick auf die Zahl der jungen Menschen, die wir haben, als das in anderen Ländern der Fall ist. Wir haben jetzt ein Durchschnittsalter in Deutschland von 45 Lebensjahren. Damit gehören wir mit zu den ältesten Ländern der Welt. Und die jungen Menschen, die weniger werden, mit weniger Schulden in die Zukunft zu schicken oder mit nicht immer weiter aufwachsenden Schulden in die Zukunft zu schicken, halte ich für wichtig. Darüber hinaus haben wir ja eine grundgesetzliche Schuldenbremse. Und die Differenz in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, also von Wachstum zwischen der ausgeglichenen Haushalt und den Vorgaben der Schuldenbremse, ist viel, viel geringer, als viele Menschen das wollen. Wir haben auch die Bundesländer, die gar keine Neuverschuldung haben dürfen. Also auch da ist es gut, wenn der Bund Vorbild ist. Insofern bekenne ich mich zu diesem Ziel.
Wir gehen jetzt in den Fragen auf die von uns links gesehene Seite, dritte Reihe, die Kollegin.
Ja, Frau Bundeskanzlerin Tonia Mastrobuoni, La Repubblica. Ich wollte fragen, wie Sie bestimmt wissen, ist Italien momentan von einem sehr großen Skandal erschüttert. Es geht darum, dass die Lega und Matteo Salvini sehr enge Kontakte zu Moskau geknüpft haben. Es ist die Sprache in Dokumenten und in Aufzeichnungen von Finanzierungen an die Lega. Die Lega ist eine Regierungspartei. Wie Sie wissen, wie besorgt sind Sie über diesen Skandal und wie besorgt sind Sie allgemein über die ständigen Versuche Russlands in Europa Einfluss zu nehmen und Europa auch kaputt zu machen?
Ja, ich habe natürlich davon gehört, aber ich denke, dass die Aufklärung dieser Sachverhalte nach Italien gehört. Ich denke, dass auch dort vielleicht das Parlament oder andere auf diese Aufklärung dringen werden. Was die generelle Vorgehensweise Russlands anbelangt, wirft das natürlich schon Fragen auf. Wir haben das immer wieder gesehen, dass rechtsorientierte Parteien, populistische Parteien sehr stark von Russland doch in dieser oder jener Form Unterstützung erfahren. Und das ist Grund zur Besorgnis. Ich habe mich immer und werde es auch weiter tun für ein gutes Verhältnis zu Russland eingesetzt. Aber jeder, der eben dann auch sagt, wir wollen dieses gute Verhältnis, muss trotzdem die Realität sehen. Und die Realität ist oft anders, als ich mir das wünschen würde.
Zusatzfrage. Glauben Sie, dass dieser sehr enge Kontakt schon Konsequenzen gehabt hat auf die italienische Politik? Haben Sie
das? Dazu kann ich nichts sagen.
Die nächste Frage hat daneben Herr Zweigler.
Ja, ein kleiner Sprung von Herrn Salvini zur Klimapolitik und Verkehrspolitik in Deutschland. Frau Bundeskanzlerin, Transportunternehmen, Autofahrer sind sehr verunsichert, um nicht zu sagen verärgert. Sie wissen nicht, was auf Sie zukommt. Nun haben Sie gerade gesagt, CO2-Preis ist für Sie der effizienteste Weg. Können Sie etwa sagen, was auf die Unternehmen dann zukommt, zumal die ja nicht entlastet werden können über vielleicht eine geringere Stromsteuer, wie das die Frau Schulze vielleicht vorhatte?
Nein, ich kann Ihnen heute zu Details nichts sagen. Das ist ja genau unser Ansatz. Ich halte jetzt auch nichts davon, jeden Tag in einem anderen Sektor irgendwas anzukündigen, sondern es muss zum Schluss ein Gesamtpaket von einem verlässlichen Pfad der Bepreisung sein und einem vernünftig wirkenden Ausgleich, sozialen Ausgleich, der eben auch die unterschiedlichen Situationen in Stadt und Land zum Beispiel mit in Betracht zieht, der natürlich auch schaut, wie stehen wir da im Blick auf andere europäische Länder. Und das alles zu bedenken, deshalb dauert es ja auch noch ein paar Wochen und man kann das nicht sozusagen einfach mal schnell befinden. Ich glaube, Sie können davon ausgehen, dass wir ein hohes Maß an Berechenbarkeit haben wollen und dass wir auch auf den sozialen Ausgleich sehr stark achten.
Kurze Nachfrage, war denn im Klimakabinett gestern, ist der Weg CO2-Preis, ist das Konsens dort? Ist
man da auch sich darüber ehrlich? Gibt es noch Diskussionen. Ich kann nur berichten, dass die Gutachter mit für mich nachvollziehbaren Argumenten deutlich gemacht haben, dass aus ihrer Sicht die Bepreisung der effizienteste Weg ist. Ich meine, was wir glaube ich verstehen müssen, ist, dass es ja keinen kostenlosen Weg gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Anreizprogramme mache für eine verbesserte Ladeinfrastruktur oder für die Elektromobilität, Kaufprämien oder andere Maßnahmen, die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung, da gibt es ja bündelweise solche Maßnahmen, die werden sowieso gemacht werden müssen, aber die kosten natürlich auch alle Geld. Wenn Sie heute alternative Kraftstoffe, die können Sie heute herstellen, aber die sind halt deutlich teurer als Kraftstoffe, die auf der Mineralölbasis entstehen. Und wenn Sie mal zusammenrechnen, was Sie dann an finanziellen Aufwendungen brauchen, dann ist das, entweder hat der Staat dann so viele Aufgaben, das immer auszugleichen, dass er überlegen muss, wo nehme ich das Geld her, oder aber der Bürger wird auf andere Weise belastet, weil er eben höhere Ausgaben auch hat. Das heißt also, es ist nicht die Frage, kann man sozusagen kostenlos oder durch Bepreisung die Klimaziele erreichen, sondern es ist die Frage, wie setze ich das Geld am effizientesten ein, sodass ich mit dem geringsten Aufwand zu dem besten Klimaergebnis komme. Und darüber müssen wir reden. Und es gibt niemanden in der Bundesregierung, der die Klimaziele in Frage stellt. Aber es gibt schon noch die Diskussion, wie viel Ordnungsrecht, wie viel Förderung, wie viel Anreize machen wir und wie viel des Weges müssen wir durch Bepreisung machen. Und es wird auch nicht 100-0 geben aus meiner Sicht, sondern es werden alle Elemente eine Rolle spielen.
Die nächste Frage in der Reihe dahinter, Herr Herholz.
Frau Bundeskanzlerin, in 2 Jahren spätestens werden Sie ja aus dem Amt scheiden. Sie haben immer erklärt, dass dieser Abgang, dass Sie den gerne selbst bestimmen würden, wie und wann es dazu kommt. Sehen Sie sich da schon diesem Ziel sehr nahe oder sehen Sie das schon quasi erreicht? Und wie beobachten Sie aktuell die Diskussion um Ihre Gesundheit? Haben Sie da Verständnis für diejenigen, die sagen, dass eine Regierungschefin dort auch Auskunft darüber geben müsse, weil sie ja ein hohes Amt bekleidet? Wie es hier um Sie steht.
Ja, also ich meine, ich bin dem Ziel natürlich einen Schritt näher gekommen, indem ich gesagt habe, dass ich 2021 nicht wieder antrete. Das ist ja eine neue Situation, die Sie sonst in einer Legislaturperiode um diese Zeit nicht hatten, dass ich schon mich dazu geäußert habe, ob ich wieder antrete oder nicht wieder antrete. Insofern ist das doch eine veränderte Situation, die ja auch dazu geführt hat, dass ich den Parteivorsitz abgegeben habe. Und zum Zweiten verstehe ich die Fragen nach der Gesundheit und habe ja auch darauf geantwortet. Einerseits ist es wichtig, dass ich mich zu der Verantwortung bekenne, als Regierungschefin handlungsfähig zu sein. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, Sie kennen mich ja nun auch schon eine ganze Weile. Und ich kann diese Funktion ausüben. Und zum Zweiten, das habe ich neulich gesagt, kann ich gerne nochmal wiederholen, als Mensch habe ich auch persönlich ein hohes Interesse daran, an meiner Gesundheit. Denn wie gesagt, 2021, habe ich ja gesagt, ist der Abschluss meiner politischen Arbeit. Aber dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt. Und das würde ich dann auch gerne gesund weiterführen.
Als Nächster auf der Liste habe ich Frau Jensen. Bloß leider habe ich aus dem Blick verloren, wo Sie hier vorne hinter Herrn Delfs.
Solveig Gram-Jensen für die dänische Zeitung Jyllandsposten. Guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Ich möchte gerne fragen, denken Sie wie Ursula von der Leyen, dass es gut wäre, wenn Brexit nochmals verschoben wäre? Könnte man sich dadurch hoffen, dass es noch eine Abstimmung, Brexit-Abstimmung geben würde? Danke.
So habe ich Ursula von der Leyen nicht verstanden. Ich habe sie so verstanden, dass wenn es einen Wunsch Großbritanniens gäbe, das zu wollen, dass sie sich dem nicht einfach verschließen würde. Aber und so haben wir uns jetzt ja auch bei den letzten Malen verhalten. Das heißt, wir haben gesagt, wenn Großbritannien noch mehr Zeit braucht, dann wollen wir diese Zeit geben. Wenn Großbritannien nicht mehr Zeit braucht, dann brauchen wir uns mit der Frage nicht zu befassen. Und wir werden jetzt ja einen neuen Premierminister haben. Ich will die Gelegenheit noch mal nutzen, mich für die Zusammenarbeit mit Theresa May ganz herzlich zu bedanken. Sie hat es nicht ganz einfach gehabt, diese schwierige Aufgabe des Brexits voranzutreiben. Und ich habe mit ihr immer verlässlich, gut, kameradschaftlich zusammengearbeitet. Und dafür ein herzliches Dankeschön. Und jetzt gehen wir dann an die Aufgabe mit dem neuen Premierminister heran. Und da wird es ganz wesentlich davon abhängen, was dieser neue Premierminister dann sagt und in welche, mit welcher Marschrichtung er dann zur Europäischen Kommission kommt und mit Jean-Claude Juncker und Michel Barnier berät.
Hoffen Sie, dass es noch eine Abstimmung geben wird?
Schauen Sie, das sind britische Entscheidungen. Und da mische ich mich nicht ein. Glaube auch nicht, wenn ich mich einmischen würde, dass ich damit irgendwas bewirken würde. Aber ich mische mich nicht ein, das ist Grundsatz. Und ich vertraue ganz fest darauf, dass Großbritannien seinen Weg finden wird. Es ist eine stolze, große Nation und sie wird weiter unser Partner bleiben, auch wenn Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist.
Dann bleiben wir beim gleichen Mikro und der Kollege von uns aus gesehen links daneben.
Ja.
Ach so. Nee, der Kollege hinter Ihnen, neben Frau Jensen. Genau.
Es wird nächste Woche ja eine Sondersitzung des Bundestages zur Vereidigung von Frau Kramp-Karrenbauer geben. Halten Sie das für angemessen oder was hätte dagegen gesprochen, es bei der ersten Sitzung nach der Sommerpause zu vereidigen?
Die verfassungsrechtliche Kommentierung hätte dagegen gesprochen. Es gibt eine breite Literatur zu der Frage, wann eine parlamentarische Vereidigung stattzufinden hat. Und bei der Bedeutung des Verteidigungsressorts ist diese gesamte Literatur, weist uns darauf hin, dass eine baldmöglichste parlamentarische Vereidigung stattfinden sollte. Zumal die Bundeswehr auch eine Parlamentsarmee ist. Also ich glaube, dass es hier sehr, sehr gute Gründe gibt, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt diese Vereidigung zu machen. Wir werden dann auch eine Regierungserklärung von Annegret Kramp-Karrenbauer mit den ersten Richtungen, die sie einschlagen möchte, hören. Und ich glaube, das ist angemessen, das ist notwendig. Und der Anlass des Wechsels im Amt der Verteidigungsministerin ist ja nun auch einer, der uns nicht betrüben muss, nämlich die bisherige Verteidigungsministerin wird Kommissionspräsidentin. Und mit dem Tag, an dem sie gewählt ist, musste sie ihr Amt auch verlassen, nach meiner Auffassung, um sich um die neue Aufgabe auch vorbereitend kümmern zu können.
Jetzt gehen wir in der Mitte in die fast letzte Reihe, Herr Repinski.
Ich werde selbstverständlich auch anwesend sein bei der Vereidigung.
Frau Bundeskanzlerin, hier in der Mitte. Frau Bundeskanzlerin, vor einem Jahr hat das Land sehr aufgeregt über die Ereignisse von Chemnitz debattiert. Und diese Debatte hat auch der damalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sehr mitgeprägt, sehr kontrovers mitgeprägt. Und Hans-Georg Maaßen ist nicht mehr Verfassungsschutzpräsident, teilt mittlerweile zweifelhafte Blogs, spricht von mittigen Hassrednern und vielem mehr und ist ja auch Mitglied Ihrer Partei. Was lernen Sie eigentlich im Nachhinein über die Zeit, in der er als Verfassungsschutzpräsident ja auch Grundlagen für die Politik der Bundesregierung mitgeprägt hat? Würden Sie sagen, dass Sie damals schon hätten kritischer auf ihn gucken müssen oder hat man das einfach nicht gemerkt, was da hinter ihm steckt?
Also wir bewerten ja die Beamten, und das ist ja auch gute Tradition in der deutschen Verwaltung, nach dem Tun und ob sie sozusagen entsprechend den Richtlinien der Regierung, der ihnen übergeordneten Minister verfahren. Das hat Herr Maaßen ja in vielen Jahren auch getan. Und als es dann zu Konflikten kam, haben wir ja daraus auch die Schlussfolgerungen gezogen. Und insofern ist das sozusagen, das hat er das Wesen des Beamten eingehalten. Und jetzt nehmen wir das natürlich auch zur Kenntnis, wie er sich äußert.
Ja, vielleicht kann ich eine kurze Nachfrage stellen. Die Debatte um zum Beispiel die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz, die hat sich ja, da hat sich die Einschätzung und Einstellung des Verfassungsschutzes ja nach Maßen verändert. Würden Sie sich oder hätten Sie sich gewünscht, dass man da auch früher kritischer auf die AfD geschaut hätte?
Naja, wenn ich mir die Entwicklung der AfD anschaue, dann würde ich sagen, haben wir inzwischen aber auch vermehrt bestimmte Punkte, an denen man auch stärker hinschauen muss. Also ich glaube nicht, dass hier Beanstandungen vorzunehmen sind für die Vergangenheit in der Zeit, in der Herr Maaßen Präsident des Verfassungsschutzes war.
Die nächste Frage hat in der Reihe davor, wenn ich es richtig sehe, Frau Dunz.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ja vorhin gesagt, die Hälfte gehört den Frauen hier. Mit Frau von der Leyen in Brüssel und Frau Karrenbauer jetzt im Kabinett haben Sie ja auch ein Stück weit Ihren Nachlass geregelt, sage ich mal. Könnten Sie quasi jetzt schon beruhigt sagen, dass ich habe alles eingeleitet, wie ich es wollte, und könnten oder mit welchem Gefühl würden Sie jetzt dastehen, wenn diese Regierung doch früher auseinanderfallen sollte?
Naja, also die Frage der Geschlechtergerechtigkeit ist eine wichtige Frage, nicht die einzige Frage, die mich als Bundeskanzlerin beschäftigt. Ich war schon zu Beginn dieser Legislaturperiode sehr froh, dass bei den höchstbesoldeten Stellen im Kanzleramt wir eine Parität erreicht haben. Das hat mich schon gefreut. Als ich Bundeskanzlerin wurde, gab es keine einzige Frau auf einer B9-Stelle. Jetzt haben wir das Pari-Pari. Das ist schon mal ein Fortschritt. Und jetzt haben wir an anderen Stellen auch Fortschritte machen können. Das ist eine wichtige Facette. Aber wie gesagt, mein Datum des Ausscheidens habe ich ja mit dem Ende der Legislaturperiode, das nach normalem Verlauf 2021 wird, ist festgelegt.
Aber kurze Nachfrage, wie geht es Ihnen jetzt?
Gut. Mit so vielen interessanten Fragen geht es mir gut.
Wir gehen, bleiben in der gleichen Reihe.
Ich bin gespannt auf die nächsten 45 Minuten. Und
es ist richtig, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Pressekonferenz erreicht. Ich habe mindestens 50 weitere Fragen auf der Liste. Und die nächste hat Herr Gartmann.
Ja. Frau Merkel, ich würde gerne mit Ihnen nochmal zum Thema Klimaschutz zurückgehen und Ihnen ein Zitat vorhalten. Das lautet so: Der Klimaschutz erfordert rasches und energisches Handeln. Vielleicht erkennen Sie es wieder. Es ist von 1995. Damals waren Sie Umweltministerin und die Klimakonferenz in Berlin stand bevor. Da haben Sie das der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt. Mit angemessener Selbstkritik würden Sie sagen, dass Sie sozusagen das, was Sie damals gefordert haben, eingehalten haben? Immerhin sind Sie ja seitdem ein ganzes Weilchen schon in oberster politischer Verantwortung in Deutschland.
Naja, also ich habe damals das in der Berliner Konferenz gesagt und falsch war es ja nicht. Jetzt ist die Frage, was das für Deutschland bedeutet hat. Wir haben dann unser Ziel für 2010 festgelegt. Das war 20% Reduktion bezüglich 1990. Das haben wir eingehalten. Und wir haben dann 2007, glaube ich, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, 2007 oder 2008, uns etwas vorgenommen. Das war schon sehr ambitioniert im Rückblick. Wir haben nämlich gesagt, von 2010 bis 2020 wollen wir weitere 20% bei CO2 einsparen. Und Sie wissen, von 1990 bis 2010 gab es die Phase der deutschen Einheit, wo auch sehr viele ineffiziente Anlagen abgeschaltet wurden. Da hatten wir also 20% Reduktion erreicht und jetzt in 10 Jahren, also in der Hälfte der Zeit ohne deutsche Einheit, nochmal 20%. Und das hat sich als etwas zu ambitioniert herausgestellt. Und da hatten wir auch Phasen sehr hohen Wirtschaftswachstums dazwischen. Wir haben ja dann nach der Finanzkrise wieder sehr hohes Wirtschaftswachstum gehabt. Die Bevölkerung Deutschlands ist nochmal sehr stark angestiegen. Das sind so Faktoren, die uns da auch gehemmt haben. Aber wir haben, und deshalb sind wir jetzt ja so hinterher, dass wir unsere Verpflichtungen für 2030, dann nämlich 55%, also in 10 Jahren nochmal 15%, zu erreichen, dass wir das mit neuen Wegen auch gehen müssen, weil sich die alten Wege dann doch ab 2013, 14 als nicht mehr ausreichend erwiesen haben. So, also ich würde sagen, wir haben da eine schwache Stelle in unseren Verpflichtungen, das ist mit diesem 2020, wobei jetzt sehr interessant ist, ich will jetzt keine lange Abhandlung halten, aber man muss es ja versuchen zu verstehen. Wir haben ja für den Industriebereich den Zertifikatehandel eingeführt in der Europäischen Union. Und der Zertifikatehandel läuft so, dass immer eine bestimmte Summe von Zertifikaten ausgegeben wird und dabei unterstellt ist, dass es ein bestimmtes Wirtschaftswachstum gibt. Jetzt hatten wir die Jahre 2007 bis 2009, in denen dieser große weltweite Wirtschaftseinbruch war. Und dadurch waren viel zu viele Zertifikate auf dem Markt und dadurch sind diese Preise dieser Zertifikate verfallen. Und es hat dann einige Jahre in Europa gedauert, ehe wir diese Menge der Zertifikate wieder verringert haben. Und jetzt wirkt zum ersten Mal, so seit ein, zwei Jahren, der Preis, also wir haben jetzt einen Preis von ungefähr 25 Euro pro Tonne CO2. Und das führt interessanterweise, das konnten Sie letztes Jahr sehen, vorletztes Jahr sehen, werden Sie für die Zeit letztes Jahr sehen können und wahrscheinlich auch in diesem, dass die Braunkohlekraftwerke beim Preis von 25 Euro pro Tonne CO2 plötzlich weniger exportieren und dadurch unsere CO2-Emissionen relativ sinken. Das ist jedenfalls ein Faktor. Ein anderer Faktor sind da manchmal auch warme Sommer oder warme Winter. Aber jedenfalls haben wir in den letzten Jahren wieder eine bessere Bilanz, als wir zwischen 2014 und 2017 hatten. Und insofern lässt sich das auch nicht 100% voraussagen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben trotzdem 2020 eine Schwachstelle. Und um das Ziel 2030 zu erfüllen, brauchen wir weitere Maßnahmen. Und daran sind wir jetzt am Arbeiten. Aber Deutschland gehört zu den doch in Europa schon recht ambitionierten Ländern. Also das europäische Ziel, 40% bis 2030 erreichen zu können, konnte nur so abgeschlossen werden, weil Deutschland 2030 sagt, dass wir 55% CO2 reduzieren.
Wir bleiben in der Mitte hinten. Herr Jung.
Frau Merkel, es geht um den Satz im Koalitionsvertrag, dass es keine Waffenlieferungen an direkt Beteiligte im Jemenkrieg gibt. Bislang haben wir seit anderthalb Jahren nicht erfahren von Ihnen, von der Bundesregierung, wer diese direkt Beteiligten sind. Können Sie die uns heute bitte verraten?
Ja, Sie können es ja ziemlich gut sehen aus den Berichten über unsere Rüstungsexporte. Wer keine Waffen bekommt, da ist das, glaube ich, relativ erkennbar.
Saudi-Arabien, die VAE, das sind die Hauptkriegstreiber dort im Jemenkrieg, an die wird geliefert, Frau Merkel.
Ja.
Die USA sind dort auch beteiligt, also viele andere. Wie kann das sein?
Also wir haben abzuwägen, das haben Sie ja sicherlich auch verfolgt, zwischen der Frage unserer Verlässlichkeit in der europäischen Kooperation mit unseren Partnern bei der Herstellung von Waffen und Rüstungsgütern und der Frage dieses Satzes, den wir ja natürlich national abgeschlossen haben. Wir haben zum Beispiel eine Beteiligung Deutschlands am Bau von Eurofightern in Großbritannien. Großbritannien hat, wie wir, das Ziel, den Jemenkrieg möglichst schnell zu beenden. Aber Großbritannien glaubt, dass man durch die Einhaltung seiner Lieferverpflichtungen mehr Einfluss auf die politischen und diplomatischen Möglichkeiten der Lösung eines solchen Konfliktes hat, als wenn man seine Verträge nicht einhält. Und da gibt es eine unterschiedliche Bewertung. Wie habe ich mehr Einfluss darauf, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden? Wir wollen ihn dadurch beenden, dass wir sagen, wir liefern euch in der Zeit auch keine Waffen. Wir können aber auch nicht Großbritannien sozusagen in Geiselhaft von uns nehmen. Und deshalb haben wir uns entschieden, zumindest den Weiterbau der Eurofighter zu ermöglichen, mit der Erwartung, dass trotzdem dann nicht geliefert wird. Aber das können wir nicht rechtlich verbindlich, sondern nur als politische Erwartung diskutieren, werden wir auch weiter mit den Briten bereden. Und ähnliche Fälle haben wir auch mit Frankreich. Und da muss man einfach zwischen Verlässlichkeit zwischen europäischen Partnern und seinem eigenen politischen Ziel auch zum Teil Abwägungen treffen.
Wir gehen mit der nächsten Frage wieder auf die von uns aus gesehene rechte Seite zu Frau Wilke.
Hat sich inzwischen erledigt.
Das hat sich erledigt. Dann ist der Kollege vor Frau Wilke dran. Ja.
Guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Eine Frage in Bezug auf das Atomabkommen mit dem Iran. Die Bundesrepublik Deutschland und EU erlangen von Iran die vollständige Umsetzung von diesem Abkommen. Ist Iran wirklich die alleinige Verantwortliche für den Erhalt von diesem Abkommen?
Ist Iran alleine verantwortlich für
allein
die Einhaltung dieses...
Also Iran wird ja allein verantwortlich gemacht für den Erhalt. Ist das jetzt gerecht? Das ist die Frage.
Nein, Iran ist natürlich nicht alleine verantwortlich. Ich meine, die Vereinigten Staaten von Amerika haben ja dieses Abkommen auch aufgekündigt. Die Europäische Union, die Parteien aus Europa haben das ausdrücklich nicht getan. China und Russland hat das auch nicht getan. Und ein Abkommen wird ja immer zwischen zwei Parteien geschlossen. Und wenn einer aufkündigt, ist natürlich eine neue Situation entstanden. Aber ich halte es für sinnvoll, wenn Iran diese Verpflichtung aus dem Abkommen einhalten würde. Denn es sind ja nicht alle Vertragsparteien weggegangen. Und ich habe immer wieder argumentiert, dass der Iran ein Interesse daran haben könnte, sollte nach meiner Auffassung, ein einmal geschlossenes Abkommen, auch wenn eine Vertragspartei von vielen sich nicht mehr an dieses Abkommen gebunden fühlt, doch dass der Iran trotzdem weiter dieses Abkommen einhält, um auch ein Zeichen guten Willens an die internationale Staatengemeinschaft zu senden.
Nachfrage, man hat ja versucht, per Instex Vorteile für den Iran zu schaffen. Instex greift ja noch nicht, also bisher kaum. Wie denkt man, wie will man vorgehen, damit Iran auch zu seinen Vorteilen kommt?
Ja, wir haben im Anblick oder im Angesicht von exterritorial wirkenden Sanktionen und dem Verhalten bestimmter Wirtschaftspartner des Irans dann, was die Kontakte zum Iran anbelangt, uns um diese Sonderzahlungsfazilität bemüht, die ist jetzt ja auch einigermaßen betriebsbereit, sage ich mal. Und auch das könnte der Iran ja als ein Zeichen sehen, dass es uns ernst ist mit der Einhaltung dieses Abkommens. Ich will allerdings sagen, dass die Tatsache, dass wir zu diesem Abkommen stehen, bedeutet nicht, dass wir vieles, was der Iran macht, nicht sehr kritisch sehen, sowohl der Einfluss in Syrien, die Haltung zu Israel sowieso, als auch die Einflüsse im Blick auf den Jemenkrieg besorgen uns sehr, auch das ballistische Raketenprogramm. Und insofern gibt es guten Anlass, über das Abkommen hinaus mit dem Iran auch weitere Gespräche zu führen, um bei diesen Aktivitäten eben auch Restriktionen zu haben. Das unterstützen wir, dass solche Gespräche geführt werden.
Die nächste Frage hat Herr Tufik Mia. In der Mitte.
Oliver Tufik Mia von Al Jazeera. Wenn Sie mir erlauben, ich möchte gerne beim Thema Iran bleiben. Die Krise zwischen den USA und dem Iran spitzt sich weiter zu in der persischen Golfregion. Wie besorgt sind Sie und welche diplomatischen Ansätze sehen Sie zur Deeskalation in diesem Konflikt? Und könnte auch Deutschland eine Vermittlerrolle in dieser Krise spielen?
Also natürlich bin ich besorgt. Man kann nicht ohne Sorge in diese Region im Augenblick schauen. Und deshalb setzen wir uns natürlich für eine diplomatische Lösung ein. Ich unterstütze das, was Emmanuel Macron auch versucht, hier immer wieder Gesprächskanäle herzustellen zwischen Iran und gegebenenfalls den Vereinigten Staaten von Amerika. Dass das unser Anliegen ist, zeigt sich ja auch an der Reise, die Heiko Maas in den Iran unternommen hat. Ich habe auch die Reise von Premierminister Abe sehr begrüßt, habe darüber auch mit dem amerikanischen Außenminister gesprochen. Also insofern, jede Möglichkeit eines diplomatischen Kontaktes sollte gesucht werden, um eine Eskalation zu verhindern. Und darauf versuchen wir schon, unsere Anstrengungen zu lenken. Und darüber habe ich auch mit dem amerikanischen Präsidenten natürlich gesprochen.
Die nächste Frage hat die Kollegin in der Mitte hinter Herrn Schimanski.
Ich?
Ja.
Lamia Busotti, den Messaggero. Frau Bundeskanzlerin, es gibt in Europa einige verschiedene Länder, die behaupten, Deutschland, es gäbe eine Dominanz Deutschland. Darunter gehört sicherlich Italien mit der jetzigen Regierung. Was antworten Sie diesen Ländern, die eben behaupten, dass es ein deutsches Europa ist?
Naja, das sieht man ja jeden Tag, dass es das glücklicherweise nicht ist, sondern dass Deutschland ein Teil Europas ist. Wir haben im Europäischen Rat ja ein ganz einfaches Abstimmungsverhalten. Dort können wir nur entscheiden, wenn wir einstimmig uns verhalten. Es sei denn, wir bestimmen gerade einen Vorschlag für einen Kommissionspräsidenten. Dann reicht eine qualifizierte Mehrheit, aber alle anderen Dinge müssen wir einstimmig abschließen. Das heißt also, egal ob es ein kleines oder ein großes Land ist, alle haben dort das gleiche Gewicht. Das ist in den normalen europäischen Räten ein bisschen anders. Aber Deutschland alleine kann weder etwas aufhalten, noch kann Deutschland alleine irgendetwas bestimmen. Wir sind immer auf Partner angewiesen und so führen wir auch unsere Europapolitik durch.
Der Kollege schräg dahinter hat die nächste Frage. Sie, genau.
Ja, Theo.
Achso, Sie hatten auch eine. Dann einigen Sie sich, wer die Erste nimmt.
Ja.
Einigen Sie sich, was schräg ist.
Philipp Neumann, Funke Mediengruppe. Frau Bundeskanzlerin, im Zusammenhang mit dem Eintritt von Frau Kramp-Karrenbauer ins Bundeskabinett ist ja viel von Wortbruch die Rede gewesen. Können Sie diese Kritik daran verstehen? Und vor dem Hintergrund, dieses Argument ist ja auch oft von den Sozialdemokraten bemüht worden, von Ihrem Koalitionspartner. Mit welchem Gefühl, mit welchem Gemüt blicken Sie auf Ihren Koalitionspartner, wenn solche Kritik aus der eigenen Regierung kommt?
Ja, also ich freue mich erstmal, dass Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin ist. Ich persönlich, ohne dass ich jetzt aus persönlichen Gesprächen berichte, bin immer der Auffassung, dass sich der Parteivorsitz mit einem Staatsamt vereinbaren lässt. Das habe ich ja als Bundeskanzlerin auch immer so gehalten. Und wir haben jetzt eine spezielle Situation, die nur dadurch gerechtfertigt ist, auch dass ich eben gesagt habe, dass ich 2021 nicht wieder antrete. Und es gibt ja immer wieder auch Entwicklungen in der Politik. Und ich denke, da kann es auch immer wieder neue Perspektiven für Entscheidungen geben. Ich will mal sagen, ich habe mich auch für den Spitzenkandidatenprozess zum Beispiel mit vollem Herzen eingesetzt. Aber irgendwann musste ich im Europäischen Rat erkennen, dass keine Mehrheit für Herrn Timmermans da war. Und dann muss man eben auch neue Wege gehen können in der Politik. Und ich freue mich jedenfalls, dass Annegret Kramp-Karrenbauer sich entschieden hat, jetzt Verteidigungsministerin zu sein. Und sie wird das sehr gut machen, nach meiner festen Überzeugung.
Und was sagt das über den Zustand der Koalition, wenn die SPD Ihnen Wortbruch vorwirft? Also der Verteidigungsministerin.
Also ich habe das zwar gelesen, aber das war nicht von der SPD. Und wenn, dann wissen Sie, bei uns wird so viel gesprochen. Das gibt es in der CDU, das gibt es in der SPD. Von Menschen, die jetzt entscheidend in der Koalition sind, habe ich davon nichts gehört. Ist alles besprochen worden mit dem Koalitionspartner. Und
dann bleiben wir bei dem Mikro und Herr Gers ist jetzt dran.
Ja, Frau Merkel, ich würde Ihnen das beim Thema bleiben. Wir haben die SPD derzeit in einer sehr schwierigen Situation. Das sieht man an der Parteispitze, das sieht man aber auch bei manchen politischen Forderungen. Und Sie haben ja gerade auch aufgezählt, welche schwerwiegenden Entscheidungen diese Koalition noch vor der Brust hat. Klimaschutz ist ja nicht das einzige Thema, aber möglicherweise das Wichtigste. Deshalb meine Frage, gibt es möglicherweise, um die SPD bei der Stange zu halten und die dortigen zentrifugalen Kräfte so ein bisschen zu bändigen und einzuhegen, möglicherweise politische Rabatte, die die Union geben könnte bei bestimmten Themen, damit die SPD in der Koalition bleibt, auch mit Blick auf die anstehenden Parteitagsentscheidungen gegen Ende des Jahres?
Also wir haben einen Koalitionsvertrag und der bleibt natürlich auch die Grundlage. Und in diesem Koalitionsvertrag sind Projekte, die der SPD schwerfallen und da sind Projekte, die der Union schwerfallen. Und trotzdem sind wir verpflichtet, jeweils diese Projekte auch durchzusetzen. Ich will mal daran denken, dass wir 7 Gesetze beschlossen haben vor wenigen Wochen, die alle etwas zu tun haben mit der verbesserten Steuerung der Migration, insbesondere auch der Frage, wie wir die Rückführung von Menschen, die kein Recht haben, sich in Deutschland dauerhaft aufzuhalten, verbessern. Das waren keine einfachen Entscheidungen für die SPD, aber die waren der Union sehr wichtig. Und dann gibt es andere Fragen, die sind der SPD sehr wichtig. Ich glaube, davon haben wir auch schon eine ganze Vielzahl von Dingen verabschiedet. Es ist ja keine Neuigkeit, dass neben der Klimafrage das Thema der Grundrente noch ein kompliziertes ist. Wir haben dazu eine Ausführung im Koalitionsvertrag. Die SPD möchte gerne darüber hinausgehen. Wir sagen aber, ohne jegliche Bedürftigkeitsprüfung kann das nicht gehen. Diese Aufgabe werden wir noch lösen müssen. Ich glaube, das ist für die SPD wichtig, aber für uns ist es genauso wichtig. Und da, wo ein guter Wille ist, haben sich auch immer Wege gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon nach dem Rücktritt von Frau Nahles, der die SPD ja in eine schwierige Situation gebracht habe,
voller Hochachtung auf den Prozess, der da jetzt aufgesetzt wurde, blicke und sage, mit den drei Interimsparteivorsitzenden, mit dem Vizekanzler arbeiten wir sehr, sehr verlässlich zusammen. Und das gibt mir auch den Optimismus, dass man die Regierungsarbeit sehr wohl weiterführen kann.
Ja, ganz kurz, also keine politischen Rabatte.
Nein, es müssen ja sich alle Koalitionspartner immer wiederfinden. Man kann ja nicht sagen, wir verraten jetzt sozusagen unsere Seele. Dafür sind Koalitionen nicht da, sondern wir versuchen aufeinander zuzugehen. Und zwar weniger, weil der eine jetzt, weil es irgendwie um Rabatte geht, sondern um Lösungen zu finden, die für die Menschen im Lande gut sind und die aus unserer jeweiligen politischen Programmatik heraus auch vertretbar sind.
Die nächste Frage hat hier geradezu der Kollege. Nein, zwei Reihen dahinter erstmal.
Daniel Ponzen, ZDF. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben eben bei der Frage nach Annegret Kramp-Karrenbauer selbst, sind Sie auf Ihre Nachfolge gekommen. Hat sie denn jetzt einen Vorsprung qua Ressort, qua Bedeutung des Ressorts? Und mit Blick auf die Partei, da hat Frau Kramp-Karrenbauer zuletzt immer wieder gesagt, sie wolle 100% ihrer Kraft in die Erneuerung der Partei legen. Jetzt hat sie gesagt, 100% in ihr neues Amt. Das geht rechnerisch ja nicht ganz auf. Vielleicht können Sie mir da helfen als Physikerin, wie das gehen soll.
Wo immer sie arbeitet, arbeitet sie gerade mit 100%. Das ist die Erklärung. Aber auch für jeden Menschen hat der Tag nur 24 Stunden. Ich glaube, das habe ich ja eben auch gesagt, dass man ein Staatsamt sehr wohl mit dem Vorsitz auch der Partei verbinden kann. Denn in diesem Staatsamt kann sie auch etwas ausüben, gerade als Verteidigungsministerin, was auch zum Kernbereich der Überzeugungen von CDU und CSU gehören. Und wenn ich recht mich erinnere, habe ich nicht über meine Nachfolge gesprochen, sondern über das Ende meiner politischen Tätigkeit. Und die Nachfolge, auf die nehme ich keinen Einfluss, sondern das muss dann die Partei der in Zukunft entscheiden. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer ist Parteivorsitzende und ist damit natürlich in einer wichtigen und auch entscheidenden Position. Das ist ja gar keine Frage.
Dann inhaltliche Nachfrage. Prädestiniert denn dieses Amt in besonderer Weise gegenüber anderen Ressorts?
Als Verteidigungsministerin? Naja, es ist sicherlich eines der wichtigen und schwierigen Ressorts in der Bundesregierung. Aber ich sage mal, das Entscheidende für die Frage, wie dann später entschieden wird, wer wird Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin, das ist eine Entscheidung der Partei und in der CDU gemeinsam dann mit der CSU.
Dann gehen wir zwei Reihen weiter nach vorn. Der Kollege neben Herrn Delfs.
Georgios Papas, griechisches Fernsehen. Frau Bundeskanzlerin, in Griechenland hat ein Regierungswechsel stattgefunden. Und ich hatte den Eindruck, dass Sie den scheidenden Ministerpräsidenten Alexis Tsipras schon vermissen.
Woran machen Sie das fest?
An die Reaktion, die aus der Regierung kam. Und wie werden Sie jetzt den Nachfolger, den Kyriakos Mitsotakis, empfangen? Er kommt hier nach Berlin und er hat als Ziel gesetzt ein paar Parameter der Überwachung Griechenlands bei Ankurbelung der Konjunktur neu zu verhandeln?
Ja, also ich habe bei allen politischen Unterschieden, die es natürlich in Menge gab, mit Alexis Tsipras sehr, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet. Und das war uns ja nicht ins Stammbuch geschrieben, sozusagen, als er das erste Mal in Berlin war. Daran kann ich mich noch genau erinnern. Und das hat etwas, was mir in meiner politischen Arbeit immer sehr wichtig ist, hat sich da als erfolgreich erwiesen, dass man auch, wenn man ganz unterschiedliche Meinungen hat, offen und ehrlich und fair miteinander umgeht. Und das hat eine Vertrauensbasis geschaffen, die wir nie in Frage gestellt haben, von keiner Seite, er nicht und ich nicht. Und die hat uns durch schwierigste Nachtsitzungen getragen. Kyriakos Mitsotakis gehört meiner Parteienfamilie an und deshalb kenne ich ihn auch schon seit längerem. Und ich weiß, dass er, was die wirtschaftliche Entwicklung anbelangt, ein differenziertes Programm hat von dem von Syriza. Das glaube ich, so ist meine politische Überzeugung, auch gute Möglichkeiten für noch mehr Wachstum und Entfesselung der Wachstumskräfte in Griechenland mit sich bringt. Sozusagen, dann muss man schauen, wie sich daraus die Entwicklungen ergeben. Es ist jetzt sehr positiv, dass Griechenland eine Anleihe aufnehmen konnte auf dem Markt, die doch sehr gut bewertet wurde.
Und die restlichen Diskussionen müssen mit der Eurogruppe und der Kommission stattfinden. Aber sicherlich muss man jetzt erstmal sehen, was er tut und wie er es tut. Die Eurogruppe hat gesagt, es gibt jetzt nicht gleich irgendeinen Rabatt, weil da ein Regierungswechsel stattgefunden hat. Und jetzt schauen wir mal die weitere Entwicklung an.
Dann die nächste Frage, gleiches Mikro.
Eine Frage der Financial Times. Boris Johnson ist zuversichtlich, dass er in Brüssel Zugeständnisse erzwingen kann, was das Austrittsabkommen betrifft. Wird er damit Erfolg haben? Sehen Sie Spielraum für einen neuen Ansatz, was zum Beispiel den irischen Backstop betrifft?
Ja, also die Entscheidung ist ja noch nicht bekannt, aber da es nur zwei Bewerber gibt, ist es ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es auch der zukünftige Premierminister Boris Johnson sein kann. Ich habe jetzt keine Lust, noch bevor ein neuer Premierminister im Amt ist, mich an diesen ganzen Prognosen zu beteiligen. Das Austrittsabkommen ist sehr sorgfältig verhandelt und der Backstop ist ja nichts weiter als Ausdruck der Tatsache, dass man für die Frage des Endes des Binnenmarkts am Ende der Republik Nordirland und der Frage des Good Friday Agreements, dass man keine physische Grenze möchte, noch keine Lösung gefunden hat. Und insofern sage ich, das Austrittsabkommen ist das Austrittsabkommen. Aber in dem Moment, wo man in der Future Relationship, also für die zukünftige Beziehung der Europäischen Union zu Großbritannien, eine Lösung für das Management der Grenze findet, die sowohl im Grunde die Quadratur des Kreises ist, auf der einen Seite habe ich keine physische Grenze, aber auf der anderen Seite endet der Binnenmarkt, die beiden Fragen gerecht wird, dann ist der Backstop sozusagen überschrieben sozusagen, also er ist nicht mehr relevant, weil wir ja eine Lösung für dieses Thema haben. Das heißt, die ganze Aufgabe liegt darin, die zukünftigen Beziehungen so zu formulieren und vielleicht auch spezifischer und besser und prägnanter zu formulieren, als das bisher gelungen ist. Und da sehe ich den Spielraum, um zu einem Abkommen dann aus Austrittsabkommen und Spezifikationen für die zukünftigen Beziehungen zu kommen.
Wir bleiben für die nächste Frage noch in der gleichen Reihe. Die Kollegin hier vorne.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, mein Name ist Jolza Haidari. Ich bin eine kosovo-albanische Journalistin. Ich würde ganz kurz drei wichtige Fragen ansprechen.
Es wäre schön, wenn Sie sich, wie wir es am Anfang gesagt haben, auf eine beschränken könnten.
Also auf drei wichtige Punkte wollte ich nur schnell sagen.
Machen Sie ein Komma dazwischen.
Genau. Also den Norden von Kosovo, Sie haben sich ja mit den Balkan-Regierungschefs getroffen und es fand keine Pressekonferenz statt. Es gab sehr viel Platz für Spekulationen. Mich würde es interessieren, wie erklären Sie zurzeit diese Situation? Wie geht es weiter mit dem Norden Kosovos und der Situation? Der zweite Punkt ist religiöser Einfluss. Inzwischen vermehren sich Proteste in Kosovo. Es werden viele Moscheen gebaut und viele Leute protestieren jetzt inzwischen, sagen, wir wollen keine Moscheen, wir wollen Krankenhäuser, Universitäten und Fabriken, wo man eine Perspektive haben kann. Und der dritte Punkt, Visa-Liberalisierung. Also ganz kurz, der Premierminister von Kosovo sprach gestern von einer Zeit, es geht um Wochen, sagte er. Wie sieht es aus? Also vielleicht kurz, vielen Dank.
Also wir haben ein Interesse daran, dass sowohl für die europäische Perspektive, die Beitrittsperspektive von Serbien als auch von Kosovo, dass wir da vorankommen. Und das bedeutet, dass wir eben diesen serbisch-kosovarischen Dialog auch wieder voranbringen müssen. Da sind dunkle Wolken am Himmel, insbesondere durch die Verhängung auch der Zölle, die es jetzt gibt. Da hatten wir im Grunde eher einen Rückschritt als einen Fortschritt. Und deshalb müssen wir gucken, wie wir diese Gespräche wieder in Gang bringen. Darüber habe ich mit dem Ministerpräsidenten Haradinaj gesprochen, darüber habe ich mit Herrn Tadic gesprochen, darüber habe ich mit Herrn Vucic gesprochen. Noch sind wir nicht so weit. Wir hätten sonst ein Treffen in Paris angeboten. Emmanuel Macron und ich haben uns bereit erklärt, an diesem Werkstück weiterzuarbeiten. Und da wird noch weitere Arbeit notwendig sein. Dann der religiöse Einfluss. Ja, wir wissen, dass nicht nur die Europäische Union interessiert ist, den Ländern eine europäische Perspektive zu geben, sondern dass es natürlich auch andere Länder gibt,
die dort durchaus Einfluss nehmen. Das ist natürlich dann eine Entscheidung der kosovarischen Bevölkerung auch, wie sie darauf reagieren. Und da kann ich mich jetzt nicht einmischen. Ich sage nur, wir müssen vorankommen, eben auch mit dem Verständnis, dass diese Länder zu Europa gehören, aber eben auch mittelfristig dann zur Europäischen Union. Wenn man sich die Geografie, die Landkarte mal anschaut, dann sind diese die Länder des westlichen Balkans alle von Mitgliedern der Europäischen Union umgeben. Das heißt also, es ist auch in unserem Interesse, dass sie diese Perspektive haben. Dazu gehört die Visaliberalisierung. Darüber war Herr Haradinaj ja auch mit unserem Innenminister im Gespräch. Wir brauchen da einige Versicherungen, aber wir stehen zu dem Ziel der Visaliberalisierung. Wie lange es jetzt noch genau dauert, das kann ich Ihnen heute nicht sagen.
Dann hat die nächste Frage Herr Dörner.
Falsches Mikro, jetzt.
Ja, Jan Dörner, Stuttgarter Zeitung. Frau Bundeskanzlerin, im transatlantischen Verhältnis wird immer darauf hingewiesen, dass es trotz aller Schwierigkeiten ein gemeinsames Wertefundament gebe. Der US-Präsident macht jetzt Stimmung gegen US-Bürger mit Migrationshintergrund. Sehen Sie noch ein gemeinsames Wertefundament zwischen sich selbst und dem US-Präsidenten?
Ja, das ist immer... Noch hat die, und das wird ja auch so bleiben, hat die amerikanische Demokratie ein Wahlrecht und eine demokratische Grundstruktur. Aber ich will ganz deutlich sagen, dass die Stärke Amerikas aus meiner Perspektive gerade darin liegt, dass es ein Land ist, in dem Menschen ganz unterschiedlicher Nationalität zur Stärke dieses amerikanischen Volkes beigetragen haben. Und deshalb sind das schon, sagen wir mal, Dinge, die oder Äußerungen, die diesem Eindruck von mir, den ich ganz fest habe, doch sehr zuwiderlaufen. Das muss ich sagen. Das ist etwas, was die Stärke Amerikas konterkariert.
Die nächste Frage, der Kollege dahinter.
Johannes Leiter, der FAZ. Frau Bundeskanzlerin, ich würde Ihren Blick gerne auf Ostdeutschland richten, auch aus Anlass der bevorstehenden Landtagswahlen. Seit geraumer Zeit verstärken sich ja so Phänomene besonderer Identitäten und Mentalitäten wieder, von DDR-Nostalgie bis Ablehnung eines als westdeutsch empfundenen Systems. Sie sind ja seit der Wiedervereinigung an herausragender Stelle in der deutschen Politik tätig gewesen. Wenn Sie zurückschauen, wo würden Sie sagen, sind Fehler gemacht worden, die zu diesem Phänomen geführt haben? Was hätte man vermeiden können?
Also man kann fragen, sind Fehler gemacht worden? Man kann aber auch fragen, was muss man jetzt tun? Es ist, glaube ich, historisch nicht vollkommen erstaunlich, dass sehr schnelle Veränderungsprozesse im Abstand von 30 Jahren dann nochmal zu Aufarbeitungsprozessen führen. Und damals war der Zusammenbruch einer Wirtschaft, die nun wirklich nicht an der, dieser Zusammenbruch lag nicht an der Treuhandanstalt, sondern dieser Zusammenbruch lag an der schlechten ökonomischen Situation der DDR-Wirtschaft. Und damals erinnern wir uns alle noch, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Ökonomen haben damals sehr theoretisch ja darauf hingewiesen, Währungsunion wird eine Vielzahl von Verwerfungen mit sich bringen. Und trotzdem war es politisch richtig, sich für die schnelle Währungsunion zu entscheiden. Aber es war auch klar, dass es Verwerfungen geben wird und dass es sehr schwierige Einschnitte geben wird. Und das hat halt zum Verschwinden großer industrieller Kombinate, wie es damals hieß, geführt. Und wenn man jetzt die Arbeit der Treuhandanstalt sieht, dann will ich sagen, diese Arbeit ist sehr leidenschaftlich von denjenigen, die die Treuhandanstalt geführt haben, gemacht worden. Aber sicherlich sind da mental auch Verletzungen entstanden. Und sicherlich hat es auch Ereignisse gegeben, wo zum Schluss Konsolidierungen stattfinden konnten. Und leider haben wir auch bis heute kein einziges großes DAX-Unternehmen mit seinem Firmensitz in den neuen Ländern. Man könnte wahrscheinlich Schleswig-Holstein sagen, das haben sie auch nach 70 Jahren Bundesrepublik noch nicht. Aber es ist trotzdem ein etwas, was diskutiert wird. Und so wie man auch nach dem, also es ist ganz natürlich, dass eben dann nach 30 Jahren nochmal gefragt wird, zumal heute die Bevölkerung der neuen Bundesländer ja auch davon geprägt ist, dass eine Vielzahl junger Leute, die im Grunde erfolgreich in die deutsche Einheit hineingewachsen sind, gar nicht mehr dort leben. wenn Sie sehen, dass Hoyerswerda, glaube ich, ein Durchschnittsalter hat, was ungefähr 3 Jahre höher ist als das Durchschnittsalter der Bundesrepublik Deutschland, dann gibt Ihnen das einen Eindruck davon, dass die meisten jungen Menschen aus Hoyerswerda inzwischen in Stuttgart oder Bayern oder sonst wo leben und die dort Gebliebenen dann sozusagen ihre Enkelkinder irgendwo anders aufwachsen sehen, daraus hier eine ganz andere Stimmung entsteht. Und eigentlich ist so diese Tendenz, mir hat neulich jemand erzählt, dass in Görlitz, dass jetzt die Tochter wiederkommt, nachdem sie viele Jahre in den alten Bundesländern gearbeitet hat. Das sind so richtig freudige Ereignisse, die können Sie aber auch ökonomisch nicht mit Cent und Euro wieder gut machen, sondern das sind Entwicklungen, an denen müssen wir arbeiten. Und deshalb ist auch diese Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse so gut, weil ich glaube, solche Regionen gibt es ja auch zum Teil in den alten Bundesländern, aber es gibt sie nicht so flächendeckend dann. So, und deshalb muss man ganz offen darüber reden. Und wenn ich etwas als zu wenig empfinde, dann würde ich sagen, ich habe immer wieder in diesen Jahren geworben, dass man sich mehr noch voneinander erzählt. Und das Problem eines Lebens in der DDR ist einfach, dass man so vieles gemacht hat, was in der alten Bundesrepublik nicht mehr gebraucht wird. Man hat halt im Winter Sommersachen gekauft oder man hat zugegriffen, man hatte Techniken entwickelt fürs Leben, die brauchen Sie heute nicht. Schnell gucken, ob es noch Tempotaschentücher gibt und dann zugreifen oder Tomatenmark hamstern. Das sind alles Sachen, da waren wir, sich dauernd Tauschbörsen anlegen, wenn der eine was hatte und der andere. Man war ja fleißig in der DDR, aber so viele dieser Fähigkeiten, durchs Leben zu kommen, sind einfach heute nicht mehr notwendig. Und das bekümmert einen natürlich manchmal. Und viele Menschen, die dann vielleicht auch arbeitslos geworden sind, sagen, wir haben doch auch gerackert, wir waren fleißig. Und was können wir heute noch beitragen für diese Gesellschaft? Und das kann man nicht einfach mit dem Federstrich wieder gut machen. Und da muss man sich interessieren und auch mal versuchen. Diese Kontakte sind heute noch genauso wichtig, wie sie es im Grunde vor 30 Jahren waren, aber sind an vielen Stellen nie entstanden. Wenn ich immer so zu meinem Europatag in eine Schule in Neukölln gehe oder irgendwo, und da ist Hellersdorf immer noch weit weg und da ist die Befindlichkeit manchmal ganz unterschiedlich. Und da gibt es Städtepartnerschaften nach ganz Europa. Ich habe neulich mit jungen Menschen im Naturkundemuseum diskutiert und da ging es darum, mit wem können wir Partnerschaft schließen für Klima. Und da habe ich gesagt, schließ doch einfach mal eine von Berlin nach Vorpommern. Denn dort stehen die Windräder, da sind die Leute sauer, dass sie klappern und Krach machen und die kriegen keine Abstandsregelung und ihr wollt alle Ökostrom und vielleicht mal dieses Gespräch suchen. Und solche Dinge sind eben von Wichtigkeit. Pardon für meine etwas ausschweifende Antwort, aber...
Wir versuchen weiter fleißig durch die Frageliste zu kommen. Viel Zeit ist nicht mehr. Die nächste Frage hat die Kollegin 2 Reihen davor hier vorne. Nehmen Sie bitte das Mikro, dann sind Sie besser zu verstehen.
Was Merkel, Mensch Merkel, die Unerwartete. Die Fans sind das, zeigen gerade sehr viele Gefühle für Sie. Wie fühlt Sie sich das an, für Sie so viele Porträts im Fernsehen bei laufender Karriere zu betrachten, zu gucken?
Na, ich habe da keine Zeit dazu, die zu betrachten. Aber ja, also ich meine, das ist ja eine Entscheidung, wenn die Sender glauben, es guckt jemand hin, dann ist ja okay.
Gefällt Ihnen?
Nee. Naja, ob mir das gefällt oder nicht gefällt, das ist jetzt das ist irrelevant. Sondern ich muss ja gucken, ich werde ja daran gemessen, ob ich meine Aufgaben täglich erfülle. Und da gibt es genug zu tun.
Dann gehen wir noch mal die Reihe vor zu den Kollegen der ARD.
RTL und NTV. Christopher Wittig. Frau Bundeskanzlerin, ich würde auch gerne noch mal auf die Personalien dieser Woche gucken. Welche war Ihnen persönlich wichtiger? Und die zweite Frage, wo ich fürchte, dass die Antwort sehr kurz ausfällt und weil sie bisher noch nicht gestellt wurde, wie sehen Ihre Urlaubspläne aus?
Also an der Tatsache, dass keine Termine verkündet wurden, außer nächsten Mittwoch natürlich die Vereidigung, können Sie ja erkennen, dass ich auch ohne öffentliche Termine mal meine Zeit verbringe. Aber ansonsten kennen Sie die Antwort schon. Und ich bin immer im Dienst, wenn was ist, bin ich erreichbar.
Ansonsten, die eine Personalie hat ja die andere erst möglich gemacht. Also insofern hängen die miteinander zusammen. Aber ich finde es schon, wenn man mal mit ein bisschen Abstand drauf schaut, dann sind die Wege dahin natürlich etwas unvorhersehbar gewesen. Aber dass Deutschland jetzt mal wieder einen Kommissionspräsidenten und dann eine Präsidentin stellt, das ist schon etwas, was mich positiv bewegt. Frankreich hatte in der Zwischenzeit 4 Kommissionspräsidenten oder 4 Legislaturperioden Kommissionspräsidenten und wir seit Hallstein keinen. Und ich glaube, Ursula von der Leyen, davon bin ich überzeugt, wird das gut machen. Und was ich sehr überraschend fand, ist, das hat man ja vielleicht in Deutschland gar nicht so gesehen, ist, wie viele Staats- und Regierungschefs sie kannten und auch eine sehr, sehr gute Meinung von ihr hatten. Also sie war über die Landesgrenzen hinaus weit mehr bekannt, als das normalerweise jetzt, sagen wir mal, ein Bundesminister ist. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass es überhaupt zu dieser Entscheidung kommen konnte. Und dadurch wurde einfach ein Platz frei. Und jetzt freue ich mich auch über diese Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer, die ich sehr positiv unterstütze. Aber die andere Entscheidung war natürlich die Voraussetzung dafür. Und wir müssen ja jetzt nicht übermäßig stolz sein darauf, aber dass wir jetzt irgendwie die Einzigen sind, die in Europa griesgrämig rumrennen, ist auch vielleicht nicht notwendig.
Die nächste Frage hat auf der rechten Seite hinten die Kollegin neben Frau Wilke. Sie?
Kerstin Palzer, MDR. Frau Bundeskanzlerin Ursula von der Leyen hat ja schon angekündigt, dass sie das Dublin-Abkommen verändern will, reformieren will. Ich nehme an, Sie unterstützen sie dabei. Aber können Sie vielleicht noch mal sagen, wie Sie ein neues Dublin-Abkommen sich wünschen würden?
Naja, wenn es nach meinen Wünschen ginge, dann wäre das ja einfacher. Aber wir arbeiten ja schon eine ganze Weile daran. Und dass das Dublin-Abkommen so ist, wie es ist, daran trägt auch Deutschland Verantwortung oder Schuld. Denn auch wir hatten nach den vielen Flüchtlingen, die wir aus dem westlichen Balkan aufgenommen hatten, den Eindruck, dass wir jetzt auch für eine geraume Zeit unsere Verpflichtungen getan haben. Und letztlich ist im Grunde diese ganze Schengen-Reform, die Freizügigkeit, irgendwann mal stecken geblieben. Man hat sich auf Notfälle nicht vorbereitet. Und ich habe das ja schon öfter gesagt, im Grunde in 2 entscheidenden europäischen Integrationsschritten waren die Dinge nicht ganz bis zum Ende durchdacht. Beim Euro war kein Krisenmechanismus da. Da hat man auch gesagt, die Einführung einer gemeinsamen Währung ist gut, aber wir waren nicht darauf vorbereitet, was passiert denn, wenn mal eine wirkliche Krise entsteht. Da sind wir jetzt besser gerüstet mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus, mit den ganzen Anpassungsprogrammen. Wir müssen die Bankenunion, die Kapitalmarktunion vollenden. Und beim Schengen-System, bei der Freizügigkeit, waren wir es im Grunde auch nicht. Wir haben uns nicht die Gedanken gemacht, was passiert denn, wenn an unseren Außengrenzen etwas passiert. Und diese Arbeit ist nicht abgeschlossen. Und da kann man sich natürlich darauf einigen, dass ankommende Flüchtlinge oder Migranten, dass die Prozedur, die könnte man sich auch europäisch vorstellen, das habe ich ja schon oft gesagt, dann durchgeführt wird beim Ankunftsland. Aber was dann passiert, dann gibt es eben auch eine gemeinsame europäische Verantwortung für die Rückführung und es gibt eine gemeinsame europäische Verantwortung für die Menschen, die ein Recht darauf haben, zu bleiben. Und für beide Lösungen haben wir noch keine abschließende Antwort. Und das wird eine der Aufgaben sein, mit denen sich Ursula von der Leyen befassen wird. Aber sie alleine als Kommission kann das ja auch nicht, sondern sie braucht die Unterstützung der Mitgliedstaaten dafür.
Nur noch eine Nachfrage. Würden Sie sich dann auch für Sanktionen den Ländern gegenüber aussprechen, die in dieser gemeinsamen europäischen Verantwortung nicht mitmachen?
Ach, das mit den Sanktionen, das bringt uns ja auch nichts. Wir brauchen eine gemeinsame Lösung. Also immer erst gleich mit der Keule in der Hand an den Verhandlungstisch zu gehen, hat sich nicht bewährt. Wir haben ja letztlich gesehen, dieser Verteilungsmechanismus, der mal entsprechend einer Mehrheitsentscheidung bei den Innenministern gefällt wurde, wofür jetzt die Länder auch verklagt sind, dass sie es nicht eingehalten haben, der hat uns politisch letztlich nicht vorangebracht. Also wir brauchen politische Lösungen, die alle dann auch mittragen können. Und ich glaube,
das ist der Hoffnungsschimmer. Ich glaube, je mehr wir die Steuerung in der Hand haben und die sozusagen auch der Außengrenzenschutz funktioniert und die Partnerschaften mit anderen Ländern, umso mehr wird sich auch die Frage, wie gehen wir denn mit denen, die ein Recht haben, in Europa zu bleiben, um leichter lösen lassen. Immer noch nicht leicht, aber leichter. Und wenn man sich mal anschaut, wir haben ja auch schon einige Erfolge. Zum Beispiel haben wir noch immer noch sehr, sehr viele Migranten in Libyen. Aber wir haben bei denen, die zusätzlich nach Libyen kommen, eine riesige Reduktion. Das sind noch 10% von denen, wie es vor 3-4 Jahren war. Und da hat sich herausgestellt, dass die Arbeit mit Niger und mit anderen Transitländern durchaus ihre Erfolge gezeigt hat.
Die Uhr tickt. Ich würde versuchen, noch zwei Fragesteller dranzunehmen. Dann hat Frau Klaßmann die nächste Frage.
Frau Bundeskanzlerin, eine der Überschriften des Koalitionsvertrags war ja ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Da wollte ich von Ihnen gerne wissen, wie beurteilen Sie die Erfolge oder Misserfolge auf diesem Weg, wenn man sich zum Beispiel das Ergebnis der Europawahl anschaut, mal bildlich auf der Karte, kann man ja eher den Eindruck gewinnen, dass da die Dinge noch weiter auseinanderdriften.
Ja, wir haben ja Ihnen neulich diesen Deutschlandatlas übergeben mit den 18, glaube ich, verschiedenen Karten. Und der ist ja sehr interessant, wie ich finde, weil man schon sieht, dass die Lebensverhältnisse recht unterschiedlich sind. Mal sehen Sie sehr oft noch die Unterscheidung neue Bundesländer, alte Bundesländer. Sie sehen aber auch die schwierigeren Situationen in den alten Bundesländern, also Ruhrgebiet zum Beispiel. Was interessant ist, Sie sehen aber manchmal auch, dass zum Beispiel das Thema Kinderbetreuung in den neuen Bundesländern immer noch strukturell besser gelöst ist als in den alten Bundesländern. Also wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch längst nicht da, gleichwertige Lebensverhältnisse zu haben. Und deshalb hatten wir ja diese Kommission. Und wir haben dieser Kommission jetzt einige neue Pflöcke eingeschlagen. Einmal mehr Bundesbehörden in die strukturschwachen Regionen. Aber dann wirklich auch in die strukturschwachen Regionen. Es ist auch nicht nötig, dass jetzt jede Bundesbehörde nach Leipzig kommt. Also es geht nicht nur um die neuen Bundesländer, sondern es ist dann eben wichtig, dass es in Regionen geht, die wirklich strukturschwach sind. Und zweitens werden wir die Wirtschaftsförderung, die regionale Wirtschaftsförderung und den ländlichen Raum in Zukunft anders gestalten. Bei der Wirtschaftsförderung zum Beispiel eine demografische Komponente mit hineinsetzen. Das heißt also, dort, wo die Demografie besonders schlecht ist, hat man das Anrecht auf Förderung, sodass wir da vorankommen werden. Aber das ist ein langer Prozess. Da können wir heute mit der Situation noch nicht zufrieden sein. Da muss noch weiter dran gearbeitet werden.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Und die letzte Frage hat Herr Jessen.
Hier hinten, Balkon, Mitte. Frau Bundeskanzlerin, ich möchte noch einmal auf den Punkt kommen, die Vielfalt der Gesellschaft in den USA. Die Äußerungen Trumps, die mehrfachen Attacken gegen weibliche farbige Kongressabgeordnete haben bemerkenswerte internationale Reaktionen hervorgerufen. Guy Hofstädt nannte das wörtlich widerwärtigen Rassismus. Justin Trudeau, die neuseeländische Premierministerin, Theresa May, wie auch ihre beiden möglichen Nachfolger, haben sich ganz entschieden von Trump distanziert. Sind Sie persönlich, und ich bitte um eine persönliche Antwort, fühlen Sie sich persönlich solidarisch mit den attackierten Frauen?
Ja. Ja. Ich distanziere mich davon entschieden und fühle mich solidarisch mit den drei attackierten Frauen.
Das war ein deutliches Schlusswort. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Danke.
answer.